Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft und dein Wegbegleiter für mehr Leichtigkeit im Mama-Alltag. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und Selbstzweifel in der Schwangerschaft oder als Mama kenne ich nur zu gut, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass sie mich fast täglich begleitet haben. Die hohen Ansprüche an mich selbst, das konstant schlechte Gewissen, der Druck, immer alles richtig machen zu müssen, gleichzeitige Über- und Unterforderung und das ständige Grübeln und sich Sorgen machen, gehören bei mir mittlerweile der Vergangenheit an. Mit der Fremdbestimmung gehe ich mittlerweile viel entspannter um, genauso wie mit den ständigen Veränderungen, die gefühlt immer dann stattfinden, wenn man sich gerade an eine neue Situation gewöhnt hat und sich sicher gefühlt hat in dem, was man da tut. Natürlich habe ich auch heute noch Tage, wo ich nicht so auf meine Kinder reagiere, wie ich es gerne tun würde. Das liegt dann bei mir aber an zwei Dingen. Entweder ich bin einfach total müde oder ich werde durch irgendwas getriggert. Und gegen beide Sachen kann ich etwas tun, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich wieder zu der Mama werde, die ich sein möchte. Und natürlich möchte ich nach wie vor das Beste für mein Kind bzw. für meine Kinder. Ich habe aber mittlerweile verstanden, dass ich dafür den Blick vor allem auf mich selbst richten darf. Und genau das tue ich jeden Tag aufs Neue. Weil unsere Kinder halten uns tagtäglich einfach nur den Spiegel vor und zeigen uns sehr schön, an welchen eigenen Themen wir noch arbeiten dürfen. Und durch diese neue Perspektive besteht mein Mama, aber auch mein Business-Alltag überwiegend aus Leichtigkeit und mit einer inneren Ruhe und Gelassenheit. Und das, obwohl ich nie gedacht hätte, dass das wirklich möglich ist. Hier im Kugelzeit-Coaching-Podcast und natürlich auch in meinen Online-Kursen und Live-Coachings bekommst du einfache, handlungs- und ressourcenorientierte Strategien und Tools an die Hand, die dir helfen, genau dasselbe zu erreichen. Wenn du schwanger oder bereits Mama bist und du dich wieder leicht und unbeschwert in deinem Alltag fühlen möchtest, dann bist du hier genau richtig und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist.
Heute darfst du dich auf ein wundervolles Interview mit meiner lieben Freundin Mara Krone freuen. Mara ist psychologische Psychotherapeutin und sie bringt heute Licht ins Dunkeln, was es für Unterschiede zwischen Heilpraktikerinnen für Psychotherapie, Psychologinnen, Therapeutinnen, Psychiaterinnen und weiteren spannenden Berufsgruppen rund um die menschliche Psyche gibt. Und Mara klärt uns heute richtig gut auf, nicht nur, was es alles eben für Angebote gibt, welche Unterschiede es gibt, sondern sie bringt ebenfalls Beispiele, bei welchen Dingen du zu welcher Anlaufstelle gehen solltest und du erfährst noch so, so, so viel mehr. Liebe Mara, danke für deine Freundschaft, deine unglaubliche Expertise im therapeutischen Bereich und einfach für dein Sein. Und dir wünsche ich jetzt ganz viel Freude beim Hören.
Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, liebe Mara.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ich freue mich auch.
Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst, bevor wir dann vielleicht auch ein bisschen darüber sprechen, woher wir uns eigentlich kennen?
Kann ich gerne machen. Also ich bin Mara Krone. Ich bin Psychologin und psychologische Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Mhm. Genau, ich arbeite in eigener Praxis seit Juni letzten Jahres. Genau,
sehr schön. Ja. Wir kennen uns. Haben wir uns in der 11. Klasse kennengelernt?
Oder gesehen haben wir uns vorher schon mal.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber in der 11. Klasse sind wir dann in einen Jahrgang gekommen und in eine Klasse auch.
Ne? Ja, genau. Als du aus Chile wiedergekommen bist. Genau. Und ich weiß noch, du warst echt immer eine, die ich immer total bewundert habe, weil du immer so... Ja, ging dir alles immer nicht schnell genug. Du warst immer schon gefühlt gedanklich 1000 Schritte weiter. Und was ich richtig beeindruckend fand, du wolltest immer die Muster verstehen. Ne, weil du gesagt hast, wenn du es einmal verstanden hast, dann vergisst du es nicht mehr. Mhm. Das hat sich bei mir so krass eingeprägt.
Ach, interessant.
Ja. Weil das hatte ich zum Beispiel in Mathe immer. Weil ich fand Mathe so einfach, weil man sich einfach nur merken musste, wie ist das System dahinter. Und dann konnte man das immer und immer wieder anwenden.
Ja, das stimmt. Wenn man so, wie so ein Rezept, das man dann so abgeht. Ne?
Total. Mhm. Ja. Wir wollen heute nicht über Mathe sprechen.
Nee, lieber nicht.
Sondern ich habe dich eingeladen, weil ich immer wieder feststelle, wie viel Verwirrung es gibt in Bezug auf die ganzen Möglichkeiten, die es auf dem, ich glaube, ist wahrscheinlich nur auf dem deutschen Markt so.
Kann gut sein.
Mhm. Was Heilpraktiker angeht, was Psychologen angeht, was der Unterschied zwischen Psychologen und Therapeuten ist, zwischen
Psychiatern und so weiter. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und ein bisschen Licht ins Dunkeln bringst.
Ja, sehr gerne.
Magst du uns einmal so ein bisschen mitnehmen, was gibt's eigentlich alles und wo sind vielleicht auch die Unterschiede?
Ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen recherchiert nochmal.
Also, weil es so komplex ist einfach, oder?
Genau, und weil es viele Bezeichnungen gibt, die im Alltag auch zum Beispiel je nach Ausbildungsjahr, also wann jemand seine Ausbildung gemacht hat, unterschiedlich sind. Also es gibt Psychologen, darauf können wir uns schon mal einigen, das kennen wir. Genau, dann gibt es Psychotherapeuten.
Wobei auch da, ich glaube, viele wissen nicht, dass ein Psychologe ein 5-jähriges Studium hat.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, wenn man nur den Bachelor hat, die 3 Jahre, darf man sich ja auch nicht Psychologe nennen, sondern dann ist man ein psychologischer Berater, glaube ich.
Man ist dann, glaube ich, einfach nur Bachelor of Science, hat einen Bachelor of Science in Psychologie.
Ah ja.
Genau. Das ist aber etwas, also soweit ich mich erinnere, im Studium war das sehr umstritten, weil es auch durchaus auch nach dem Bachelor die Aussage gab, jetzt sind wir alle Psychologen. Und ich mag sehr gerne Muster und ich habe gedacht, nein, ich habe gelesen, das sind wir noch nicht, also halte ich mich da auch dran.
Ja.
Und es gibt ja auch, das weißt du ja auch, ganz unterschiedliche Fachrichtungen in der Psychologie. Das heißt, beispielsweise jemand, der Psychologie im Bachelor studiert und danach Neurowissenschaften, da ist so die Frage, ist der danach, also im Master, ist der dann eigentlich ein Psychologe oder ist er dann Neurowissenschaftler oder ist er irgendwie beides?
Mhm.
Und dann unterscheiden sich einfach so Alltagssprache und ich glaube formelle und rechtliche Aspekte ganz stark voneinander.
Mhm.
Ach, genau, ja. Also bei den Psychologen gibt es ganz große Unterschiede. Mhm. Dann gibt es die Psychotherapeuten, da gibt es auch wieder Unterschiede. Es gibt psychologische Psychotherapeuten, klingt so ein bisschen doppelt gemoppelt, kann ich ja gleich noch erklären, was das ist. Dann gibt es ärztliche Psychotherapeuten, dann gibt es Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten. Das sind so grob die 3 Unterschiede. Dann haben wir die verschiedenen Schulen der Psychotherapie, wo man sich dann spezialisieren kann. Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und systemische Therapie. Und dann gibt es ja aber auch noch die ganzen Ärzte, die Psychiater werden können. Es gibt den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, dann gibt es den für Neurologie, dann gibt es den für Psychosomatik und Psychotherapie. Und dann gibt es noch ganz alt noch die Nervenärzte. Und diese Bezeichnungen sind dann manchmal auch ein bisschen variabel, was man jetzt genau davon macht. Und da steige ich zum Beispiel noch nicht so ganz durch. Ich kann aber grob sagen, worum es geht.
Mhm. Genau. Und dann gibt es ja in Deutschland noch die Heilpraktiker. Und auch der Heilpraktiker ist ja in mehrere Teile untergliedert. Oder es gibt verschiedene Ausprägungen.
Ja.
Und unter anderem gibt es den Heilpraktiker für Psychotherapie.
Genau, der wird auch der kleine Heilpraktiker genannt.
Weil, wie lange?
Weil es gibt keine klare Regelung, was die Ausbildung angeht. Man braucht für den Heilpraktiker für Psychotherapie keine Ausbildung, man muss nur eine Prüfung machen. Psychologen, die im Studium einen Schwerpunkt in klinischer Psychologie belegt haben, brauchen gar keine Prüfung machen. Die gehen mit ihrem Abschlusszeugnis zum Gesundheitsamt und bekommen den Heilpraktiker automatisch bescheinigt. Ja, dann könnte man also eine Praxis aufmachen, eine Heilpraktikerpraxis mit dem kleinen Heilpraktiker. Andere Leute müssen eine Prüfung ablegen. Das ist eine Multiple-Choice-Prüfung, 60 Fragen und eine mündliche Prüfung. Und man kann sich darauf, wenn man möchte, in privaten Instituten vorbereiten lassen. Diese, ich nenne es mal Anführungszeichen, Ausbildung oder Vorbereitungskurse sind es, glaube ich, eher, dauern so 3 Monate bis zu 4 Jahre, können online stattfinden, manchmal auch in Präsenz, kosten irgendwas, wenn man im Internet guckt, ab 1.000 Euro bis 6.000, 7.000 Euro. Und bereiten eigentlich nur auf die Prüfung vor, die dann aber staatlich ist, also die in einem Gesundheitsamt stattfindet.
Genau. Das heißt, der Unterschied zu einem Psychologiestudium und einem Heilpraktiker ist, für den Heilpraktiker musst du eigentlich nur für die Prüfung lernen. Du brauchst kein fundiertes, tiefgehendes Wissen. Du musst halt, ich kenne mich mit Heilpraktikern jetzt nicht so aus, was sie lernen, aber die müssen ja die Störungsbilder lernen, wissen, okay, was sind die Anzeichen für Schizophrenie und so.
Ja.
Aber that's it?
Soweit ich es weiß, ja. Ich habe es ja nie durchlaufen. Aber tatsächlich diese 60 Fragen, Multiple Choice, die kann man sich auch im Internet angucken. Es gibt auch Bücher dazu. Und ich glaube, es ist einfach sehr individuell, wie gut sich Leute dann wirklich vorbereiten und wie qualifiziert die sind. Weil am Ende geht es wirklich nur darum, dass du diese 60 Fragen richtig ankreuzt und in einer mündlichen Prüfung. Ich habe sie ja nie absolviert, aber das, worum es da so geht, ist eben vor allen Dingen auch so die eigenen Grenzen zu erkennen. Also Heilpraktiker sollen ja eine Ergänzung sein zu Psychotherapeuten und das nicht ersetzen, ganz wichtig. Und da geht es eben viel auch darum, was ist so, wo ist eigentlich meine Grenze? Also jemand mit einer akuten Psychose sollte ich als Heilpraktiker nicht behandeln. Ja, also da muss ich einfach die Symptome erkennen. Das ist ja bei dem großen Heilpraktiker auch so, dass eigentlich der Fokus darauf liegt, den eigenen Rahmen abzustecken. Also Krebserkrankung bin ich raus, ja? Oder neurologische Ausfallerscheinungen bin ich raus. Jemand hat Ernährungsschwierigkeiten, das kann ich als Heilpraktiker begleiten.
Aber wäre das dann Heilpraktiker für Psychotherapie?
Nein, das wäre der große Heilpraktiker.
Ja, okay.
Genau. Aber bei beiden geht es ja viel darum, sich so abzugrenzen.
Ja.
Und beim kleinen Heilpraktiker sind es dann eben wahrscheinlich wirklich behandlungsbedürftige psychische Erkrankungen, also mit Krankheitswert, wo ich persönlich eine Grenze ziehen würde und sagen würde, da muss jemand hin, also jetzt mal schon vorweggegriffen, die Psychotherapeuten studieren ja nicht umsonst 5 Jahre und machen danach eine 3- bis 5-jährige Ausbildung noch obendrauf. Das ist ja, wir lernen ja durchaus auch was in der Zeit.
Genau, das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied. Heilpraktiker kannst du, weiß ich nicht, wenn du total fit bist, kannst du nur die Prüfung machen und bist fertig.
Ja.
Psychologe brauchst du 5 Jahre.
Mhm.
Therapeuten nochmal 3 Jahre Ausbildung. Und zwar auch harte Ausbildung, viel Selbsterfahrung, was ja auch alles wichtig ist. Ne?
Absolut.
Vor allen Dingen, wenn du mit Leuten arbeitest, die sich mit ihrer Psyche auseinandersetzen wollen.
Absolut.
Oder ihren Themen.
Ja.
Wie sieht's mit Psychiatern aus?
Psychiater sind Ärzte, das heißt, sie haben ein Medizinstudium durchlaufen. Da gibt es ja verschiedene, also ich glaube, es gibt jetzt ja auch so modernere Studiengänge, die sich so an das Bachelor- und Master-System an dem Ganzen orientieren, aber es sind halt so 5 bis 6 Jahre in der Regelstudienzeit. Und danach kommt eine Facharzt-Weiterbildung obendrauf. Also man hat ja nach dem Medizinstudium ist man ja Arzt, also hat auch eine Approbation, eine Heilbefugnis.
Aber nicht unbedingt ein Doktortitel, das ist auch nochmal ganz wichtig, wissen viele einfach nicht.
Genau, und auch Psychologen können auch Doktor sein, wir beide sind es nicht, aus gutem Grund, wir haben keinen nicht promoviert. Ja, also man ist nicht automatisch Doktor, das ist in anderen Ländern anders. Ne?
Ja, aber auch da, ich fand es richtig spannend, ich hatte früher immer ich fand es krass, wenn man einen Doktortitel hatte, mittlerweile nicht mehr unbedingt, vor allem ohne jetzt Ärzte schlechter zu reden, als sie sind. Aber eine Doktorarbeit als Mediziner sind, ich glaube, 10 bis 20 Seiten. Natürlich auch viel Input und so. Aber wenn man das mal vergleicht mit in der Psychologie, ist halt was ganz anderes. Ne? Da musst du wirklich 3 Jahre lang an dieser Promotion arbeiten.
Ja,
also auch da, es gibt so krasse Unterschiede.
Genau, also auch da, ich würde auch bei den Medizinern sagen, es gibt, also der, wie ich finde, lustigste Fall ist ein Verwandter von mir, der in der gleichen Stadt studiert hat wie ich und den ich, wir haben uns getroffen in der Zeit, als ich gerade, ich glaube, da war ich gerade schwanger mit dem ersten Kind und war im Studium und er war gerade so am Ende und sagte, naja, er ist jetzt, schreibt gerade seine Doktorarbeit, er hat sich einen Zeitrahmen von 3 Monaten dafür eingeräumt und ich dann erst dachte, wie abgefahren. Und ich kenne aber auch Menschen, die in der Medizin promoviert haben, die jahrelang zu einem Thema intensiv geforscht haben. Also auch da wieder, es kann eben von bis sein.
Ne? Ja, und auch qualitativ, ne? Also
absolut.
Auch das ist ja ein Riesenunterschied.
Absolut.
Ja.
Ja. Und auch, ob ich da wirklich irgendwie was, ob ich in die Forschung möchte oder ob ich das mache, weil, naja, ich habe halt die Daten, die kriege ich von meinem Doktorvater gestellt und dann schreibe ich halt so eine 30-seitige Arbeit und bin fertig.
Ja, da und möchte ich halt auch den Titel. So.
Genau, den würde ich dann auch mitnehmen. Also
total.
Genau, also, aber wie gesagt, mein Respekt vor Doktorarbeiten ist trotzdem groß, gerade weil ich eben ja auch an der Uni eine Zeit lang gearbeitet habe und auch gemerkt habe, mir fehlt da einfach auch der Fleiß und die Muße.
Ja.
Da bin ich nicht so der Typ für.
Ja.
Auch ist praktischer. Genau. Also Respekt vor allen, die sich da durchbeißen.
Ja, total. Also es ist ja immer mit Arbeit verbunden. Ne?
Ja.
Nur ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob ich da 3 Monate dran sitze oder 3 Jahre.
Ja, oder auch noch länger.
Manchmal. Ja, total. Ja.
Genau, jetzt sind wir abgekommen.
Ja.
Also genau, Ärzte sind nicht immer unbedingt Doktoren und man kann eben nach dem Medizinstudium einen Facharzt machen. Sollte man auch in der Regel, ne? Sonst ist man sozusagen ja immer im Assistenzarztstadium. Mir hilft immer Grey's Anatomy oder mir hat es sehr geholfen zu verstehen, was für Stufen so Ärzte durchlaufen. Das mag in Deutschland ein bisschen anders sein, aber Assistenzärzte sind eben Ärzte mit einem fertigen Studium, die sich in der Facharztweiterbildung befinden. Das kann dann der Facharzt für Geburtshilfe, Gynäkologie sein, das kann Hals, Nasen, Ohren, Arzt sein, das kann alles Mögliche sein, eben Kardiologie, aber es gibt eben auch dann Fachärzte, die sich mit für die Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen spezialisieren. Und da gibt es unterschiedliche. Es gibt den Facharzt für Psychiatrie, manchmal auch Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
Mhm.
Ich weiß nicht ganz genau, ob das jetzt der eine der alte Begriff ist und das andere der neue. Es begegnet mir beides tatsächlich. Und das sind die Psychiater klassischerweise, also Menschen, die sich auf die Behandlung von Patienten mit psychischen Erkrankungen spezialisiert haben, die aber weniger in der Regel psychotherapeutisch arbeiten, als eben die medizinische Seite abdecken. Also eben auch schauen, was für Medikamente können da helfen, was für Behandlungen sind möglich. Auch sowas wie Elektrokrampftherapie oder andere Verfahren werden oft eben von Psychiatern begleitet. Also alles, was so apparativ ist, was in den Organismus direkt eingreift, über Medikamente.
Genau.
Und die dürfen im Gegensatz zu Psychotherapeuten Medikamente verschreiben. Mhm. Wir Psychotherapeuten dürfen das nicht. Und ich bin da auch sehr froh drum, dass ich das nicht machen muss und nicht kann. Ich darf auch nicht Leute krank schreiben. Das machen auch Psychiater.
Mhm.
Genau.
Ja, spannend.
Das ist also der eine Facharzt. Dann gibt es noch den alten Begriff der Nervenärzte. Da könnte man jetzt sagen, also den Begriff gibt es so nicht mehr. Es gibt noch Ärzte, die, glaube ich, diesen Facharzttitel tragen oder ihn zumindest benutzen. Begegnet mir selten. Und wahrscheinlich könnte man am ehesten sagen, dass der ehemalige Nervenarzt jetzt so ein bisschen aufgeht in die Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, den Facharzt für Neurologie und den Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Das sind so die drei Fachärzte, die es so in dem Bereich gibt. Die unterscheiden sich eben ein bisschen. Also Neurologen gucken wirklich mehr, arbeiten ja oft auch operativ, ne, bei Schlaganfällen, haben da noch einen anderen Fokus. Das heißt wirklich um organische Erkrankungen. Die haben auch eine Schnittmenge, ne? Also Psychiater und Neurologen behandeln auch oft zum Beispiel Demenzerkrankungen oder ähnliches. Aber jetzt so bildgebende Verfahren zum Beispiel sind dann eher die Neurologen dran beteiligt. Das sage ich jetzt als medizinische Laien, ja, so wie ich mir das erschließe oder wie ich in meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit damit konfrontiert war. Und den Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, da geht es eben ja um psychosomatische Erkrankungen. Das ist mir nochmal ganz wichtig auch zu sagen, psychosomatische Erkrankungen sind nicht eingebildete Erkrankungen, sondern psychosomatische Erkrankungen sind Erkrankungen, bei denen es eine Wechselwirkung aus psychischen Beschwerden und somatischen Symptomen gibt. Und es können reale Erkrankungen sein. Also eine Migräne ist ja nicht eingebildet, sondern die gibt es und die hat aber einen psychosomatischen Faktor.
Mhm.
Kennen wir beide, wenn wir Stress haben, steigt das Risiko.
Mhm. Ja. Das ist auch was uns verbindet. Ne?
Das ist auch was uns verbindet, genau.
Migräne.
Und das sind sozusagen diese medizinischen Wege. Das dauert ungefähr so, wenn ich das, was man so im Internet findet, sind so 60 Monate, also 5 Jahre dauern diese Fachärzte mindestens. Man muss so einen bestimmten Katalog abarbeiten, man muss Weiterbildungen besuchen, man muss auch in unterschiedlichen Stationen arbeiten. Also Psychiater müssen auch 1 Jahr in die Neurologie, Neurologen müssen auch 1 Jahr in die Psychiatrie.
Genau. Total sinnvoll auch.
Total sinnvoll. Mhm. Aber manchmal ein bisschen nervig, habe ich so mitbekommen bei Kollegen, die dann eigentlich in der Psychiatrie total angekommen sind und da weiterarbeiten wollen und dann nochmal für 1 Jahr weg müssen. Das ist für die Kliniken manchmal bedauerlich. Und
ja,
manchmal auch für die Kollegen, die dann sagen, eigentlich bin ich doch hier gerade so im Team und jetzt muss ich für 1 Jahr woanders hingehen und dann wiederkommen, weil ich will ja eigentlich hier arbeiten. Aber
so ist das System. Genau, für die Erfahrung. Und das ist halt wieder dieses, wenn man die Erfahrung nicht gesammelt hat, dann kann man sich in ganz viele Dinge nicht reinversetzen.
Ja.
Also für die eigene Ausbildung ist es wahrscheinlich unglaublich wichtig, wenn halt auch nervig, wenn man eigentlich schon ein Ziel hat, sozusagen. Ja.
Genau. Wir kommen, einen Beruf oder einen Zweig bei den Ärzten habe ich noch, der ein bisschen abweicht, den ich auch ganz gerne noch mit einbringen würde. Da sind wir jetzt schon bei den Psychotherapeuten. Es gibt nämlich auch ärztliche Psychotherapeuten. Das sind nicht unbedingt Psychiater, das sind auch nicht unbedingt Neurologen oder Fachärzte für Psychosomatik, sondern das sind Ärzte mit verschiedenen Fachrichtungen. Es können Hausärzte sein. Ich habe auch eine Kollegin, die ist innere Medizinerin. Dann haben wir manchmal auch Gynäkologen, die noch eine Therapeutenausbildung obendrauf setzen. Und dann eben
also
ärztliche Psychotherapeuten sind.
Das heißt, sie müssen nicht das Grundstudium der Psychologie machen, sondern die dürfen dann die 3 Jahre...
Ist es in der Regel kürzer.
Okay.
Es ist eine kürzere Ausbildung. Es ist nicht die gleiche Psychotherapeutenausbildung, die wir psychologischen Psychotherapeuten durchlaufen. Aber es ist eben nochmal eine richtige Ausbildung.
Hm.
Genau. Und da können sich verschiedene Ärzte darauf spezialisieren.
Schön. Und wo ist der Unterschied zwischen Therapeuten und psychologischen Therapeuten?
Mhm. Also der Begriff Therapeut ist ja erstmal nicht geschützt. Der Begriff Psychotherapeut ist geschützt durch das Psychotherapeutengesetz von 1998. Und da werden eben verschiedene Voraussetzungen zur Erlangung dieser Berufsbezeichnung benannt. Und psychologische Psychotherapeuten sind eben im Vergleich zu ärztlichen Psychotherapeuten Menschen, die ein psychologisches Grundstudium haben. Ärztliche Psychotherapeuten haben ein medizinisches Grundstudium.
Okay, das heißt, wenn da steht psychologischer, man könnte auch sagen, ich bin Therapeutin und arbeite mit der, keine Ahnung, TA oder so.
Mhm.
Und dann ist gleichgesetzt, dass ich Psychologin bin. Wenn ich es aber wirklich, wenn ich sage, ich bin psychologische Therapeutin, weiß man automatisch, ich bin keine Ärztin.
Genau.
Sozusagen. Das also, ist der Hintergrund.
Genau, meine Berufsbezeichnung ist ganz formell psychologische Psychotherapeutin mit Fachkunde Verhaltenstherapie. Ja, also das ist das, was ich mitbringe. Das beinhaltet mein Psychologiestudium,
ja.
Das beinhaltet meine Psychotherapeutenausbildung und eben auch meine Ausrichtung, nämlich Verhaltenstherapie.
Und wenn du sagen würdest, ich bin Verhaltenstherapeutin?
Dann wäre das umgangssprachlich richtig.
Und wäre da dann auch klar, dass du keine Ärztin bist?
Nein.
Okay.
Ärzte können in ihrer Psychotherapeuten-Weiterbildung auch genauso wie wir psychologischen Psychotherapeuten eine Fachrichtung wählen.
Mhm.
Die meisten Ärzte, zumindest ist das so ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, machen das im tiefen psychologischen Bereich.
Mhm.
Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich kenne kaum Ärzte, die eine psychotherapeutische Weiterbildung haben in Verhaltenstherapie.
Spannend.
Ja, finde ich auch. Interessant.
Und was ich jetzt gerade auch nochmal wichtig fand, ist dieser geschützte Begriff von Psychotherapeuten.
Mhm.
Deswegen dürfen Heilpraktiker eben auch nicht sagen, sie sind Psychotherapeuten, sondern sie müssen immer sagen, ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie.
Genau, weil das ist tatsächlich der Unterschied, weil Psychotherapie ein weiter gefasster Begriff ist und die Berufsbezeichnung Psychotherapeut ist halt geschützt.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fängt die Verwirrung für jeden Laien an.
Es ist schon auch mit den Begriffen Psychotherapeut und Psychologe so, finde ich.
Total.
Dass manche Patienten zu mir sagen, ach, sie sind auch Psychologin. Und dann denke ich, naja, Psychologin bin ich ja schon lange.
Ja, oder andersrum. Das finde ich viel schlimmer, dass man sagt, ah, du bist Therapeutin. Nein, ich bin Psychologin.
Ja.
Weil man, ja, woher sollte man diesen Unterschied auch kennen?
Natürlich.
Genau das Gleiche mit Psychiater.
Ja.
Da denken viele, das ist ein Therapeut.
Ja.
Und hat nichts mit dem ärztlichen, medizinischen zu tun.
Absolut. Und dann ist man enttäuscht, wenn man da sitzt und nur 5 Minuten Gesprächszeit mit dem Psychiater hat, ne, wo einfach der Fokus ein anderer ist.
Ja.
Das ist richtig.
Wenn wir jetzt, der Kugelzeit Coaching Podcast wird ja vor allem von Schwangeren und von Mamas gehört. Können wir einmal durchgehen, wann so als Beispiel man zum Heilpraktiker gehen sollte, wann man zum Psychologen gehen sollte, wann man zum Therapeuten gehen sollte und wann man zum Psychiater gehen sollte? Hast du da so spontan irgendwelche Ideen?
Mhm. Ja, also ich würde sagen, also es ist nicht mehr so wie früher, dass man eine Überweisung braucht, um zum Psychotherapeuten zu gehen. Das heißt, Menschen dürfen eigenständig entscheiden, ich möchte oder ich brauche eine Psychotherapie, wenn sie bei sich Symptome feststellen.
Ach, ich muss nicht mehr zum Hausarzt und sagen, ich brauche eine Überweisung.
Wirklich?
Das wusste ich gar nicht.
Es gibt das sogenannte Erstzugangsrecht. Das heißt, Patienten dürfen eigenständig mit ihrer Krankenkassenkarte zu Psychotherapeuten gehen.
Ach, seit wann ist das denn so?
Da fragst du mich jetzt was. Das kann ich dir nicht sagen. Auch seit 98? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Nein, so
erst
lange?
Kürzer. Ja, wahrscheinlich erst kürzer. Aber ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Ich muss das für meine Prüfung lernen, aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es so ist.
Mhm.
Und früher brauchte man eben, so wie bei anderen Fachärzten auch quartalsweise, immer wieder so eine neue Überweisung. Das war aber vor meiner Zeit. Also als ich in der Ausbildung war, war das schon nicht mehr so.
Ach, okay. Weil ich finde, das ist so eine krasse Hemmschwelle,
ja,
einem Arzt, der nichts damit zu tun hat, zu sagen, ich möchte gerne zur Therapie.
Ja, absolut. Und also ich finde, die Hausärzte sind immer ganz gute Ansprechpersonen. Hausärzte haben auch eine psychosomatische Grundausbildung, also sind sozusagen in der psychosomatischen Grundversorgung drin und sind oft auch die ersten Ansprechpartner. Nicht jeder hat einen Hausarzt. Ne? Also es gibt nicht immer Hausärzte. Und genau, eine Überweisung ist nicht mehr möglich. Das heißt, erstmal liegt die Entscheidung bei den Patienten, ob sie einen Psychotherapeuten aufsuchen möchten oder nicht. Dann muss man wieder unterscheiden, ist jemand gesetzlich versichert oder privat versichert.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel einen kassenärztlichen Sitz, das heißt, ich darf mit den gesetzlichen Krankenversicherungen abrechnen, aber es gibt auch Psychotherapeuten, jetzt kommen wir wieder, Und zwar ärztliche Psychotherapeuten, psychologische Psychotherapeuten und auch Heilpraktiker für Psychotherapie, die Privatpraxen haben. Und dann muss man ganz genau schauen, erfüllen die eigentlich, also was für Kriterien erfüllen die eigentlich? Sind das psychologische Psychotherapeuten, sind das Heilpraktiker? Das ist bei den Privatpraxen manchmal nicht so ganz klar zu erkennen. Bei mir ist es so, Patienten, die gesetzlich versichert sind, kommen zu mir, also rufen mich an, wir vereinbaren einen Termin, ich lese die Karte ein und ab da entstehen auch keine Kosten und alle Voraussetzungen sind erfüllt. Wann muss ich also zu einem Psychotherapeuten gehen? Wenn ich merke, dass ich Symptome habe, Beschwerden habe, die nicht besser werden. Ich sage immer, lieber früher als später. Was uns so ein bisschen da das Genick bricht, sage ich mal, ist die oft sehr langen Wartezeiten. Also Wartezeiten von bis zu 2 Jahren sind tatsächlich nicht unüblich. Ja, es kann auch sein, dass ich 20 Psychotherapeuten anrufe und einfach keinen Platz bekomme. Zu Psychiatern sollte man auch immer dann gehen, wenn man medizinisch unterstützt werden will. Psychiater können auch dabei helfen, zum Beispiel zu gucken, ist jetzt gerade eine Reha indiziert? Sollte der Patient irgendwie Medikamente nehmen zum Beispiel? Oftmals ist es so, dass Hausärzte schon auch Antidepressiva verschreiben. Aber Hausärzte langfristig oder viele Hausärzte möchten langfristig, dass Patienten eher auch bei Fachärzten unterkommen. Ja? Das ist so ein bisschen die Schnittstelle. Ist ja bei Hausärzten oft so, die können irgendwie alles und ich gehe persönlich immer erstmal zum Hausarzt, wenn irgendwas ist. Und Hausärzte entscheiden ja dann, ab wann sozusagen der Punkt ist, dass sie überweisen müssen. Genau. Und zum Psychiater sollte ich also immer dann, wenn es in irgendeiner Art und Weise um Medikamente geht, ich finde es auch immer gut, wenn Patienten, die bei mir in Behandlung sind, auch einen Facharzt haben. Meine Erfahrung ist, dass Patienten ihre Fachärzte in der Regel so einmal im Quartal sehen für so einen Termin von 5 bis 15 Minuten. Ja. Also einmal gucken, muss da medikamentös was gemacht werden? Haben sich die Beschwerden verändert? Ist was hinzugekommen, was wir medizinisch berücksichtigen sollten? Und Patienten, die hohe körperliche Symptome dazu haben, sollten meiner Meinung nach sowieso immer ärztlich mitbetreut werden. Also wenn es starke psychosomatische Beschwerden gibt oder andere Krankheitsfaktoren, die eine Rolle spielen. Genau, das heißt, da reden wir jetzt von, man sagt dann immer, Störungen mit Krankheitswert. Also wir können das ICD-10 oder ICD-11 jetzt bald rausnehmen und können sozusagen da die Symptome einem Krankheitsbild zuordnen.
Kannst du einmal kurz das ICD-10 oder 11 eben einmal noch kurz erklären? Mhm.
Das sind so Klassifikationssysteme, nach denen wir uns in Deutschland richten, die dabei helfen, Krankheiten und psychische Störungen, aber eben auch körperliche Krankheiten zu definieren. Da steht dann genau drin, welche Symptome müssen vorliegen, zum Beispiel, um eine Depression zu erfüllen, also so ein Cluster davon. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir abrechnen können mit den gesetzlichen Krankenversicherungen. Jetzt gibt es ja aber ganz viel, was so darunter liegt. Also es kann ja Menschen auch nicht gut gehen, ohne dass sie sozusagen die Kriterien für eine psychische Erkrankung oder auch für körperliche Erkrankungen erfüllen. Also ich kann auch Bauchschmerzen haben, ohne Magen-Darm zu haben. Und ich kann auch merken, ich bin immer wieder traurig, ohne dass ich die Depressionskriterien erfülle. Oder ich bin immer wieder, ich komme da an meine Grenzen. Ja, und das sind so Momente, wo ich denke, da kann ich auch zum Heilpraktiker gehen oder zu anderen Angeboten. Also ich bin auch zu Beratungsstellen zum Beispiel, wo ich eher niedrigschwellig und schneller auch einen Kontakt bekomme, weil da die Wartezeiten einfach nicht so lang sind und wo ich aber schon auch Werkzeug und Rüstzeug an die Hand bekomme, um daran zu arbeiten.
Hm.
Genau. Der Nachteil ist oft, dass ich das selber bezahlen muss, dass das nicht von den Krankenversicherungen übernommen wird, weil eben auch unterschiedliche Voraussetzungen dann da sind von der Berufsausbildung. Der Vorteil ist, dass ich eben schneller auch Hilfe bekomme. Wenn ich dann aber merke, das hilft nichts, dann bitte nicht zu lange zögern und andere Angebote zusätzlich aufsuchen. Genau. Bei Frauen ist es so, dass die ersten Ansprechpartner, also bei schwangeren Frauen oder auch Frauen mit Kinderwunsch, sind ja oft die Gynäkologen die ersten Ansprechpartner und da auch mal ansprechen, also dann auch direkt fragen. Ich merke, dass ich mir dazu zunehmend Sorgen mache, dass es mich belastet. Ich bin mir aber unsicher, ob da jetzt eine Psychotherapie notwendig ist oder indiziert ist. Wie schätzen Sie das ein? Gerade auch, wenn es zum Beispiel um Traumatisierungen geht, die in der Schwangerschaft dann eben wieder sich zeigen oder auch in Bezug auf die Geburt eine große Rolle spielen können. Also da kommen dann manchmal auch Dinge hoch in der Schwangerschaft, die vorher gut eingepackt waren. Dann würden Gynäkologen eigentlich immer auch sagen, ja, da muss irgendwie eine Überweisung an oder muss irgendwie eine Überweisung im Sinne von, ich muss die Patientin zu einem Psychotherapeuten schicken, dann wäre das notwendig.
Mhm. Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Hallo, du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen. Und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google. Das Problem dabei ist, dass all diese gut gemeinten Ratschläge und Untersuchungen oft nur für kurze Zeit Entspannung bringen und die eigenen Sorgen leider viel zu schnell wieder da sind als gewollt. Und damit du langfristig zu einer inneren Ruhe kommst, habe ich mein erstes Buch Kugelrund und glücklich geschrieben. Das Buch ist kein simpler Ratgeber, sondern soll dich motivieren, dich mit deinen eigenen Gedanken auseinanderzusetzen, damit du so deinen Sorgen und Ängsten ihre Kraft nehmen kannst, weil das kannst nur du, das kann kein anderer. Und es geht vor allem eben darum, den Blick auf dich selbst zu richten und immer wieder zu reflektieren, ob dich deine aktuellen Gedanken darin unterstützen, eine entspannte Schwangerschaft zu erleben oder ob du dir gedanklich viel zu oft eine Zukunft vorstellst, die du so eigentlich gar nicht erleben möchtest oder aber ob du vielleicht eher gedanklich in der Vergangenheit feststeckst und eigentlich Dinge reproduzierst in deinem Kopf, die doof gelaufen sind, die du aber einfach nicht mehr ändern kannst. Und in beiden Fällen lohnt es sich, dieser Gedanken bewusst zu werden, weil nur dann kannst du sie ändern und dafür sorgen, dass du dich auf das konzentrierst, was dich glücklich macht und auch zufrieden werden lässt. Glaubst du, Dinge passieren dir im Leben und du hast absolut kein Mitspracherecht, wie es dir damit eigentlich geht? Dann challenge ich dich nicht nur hier im Podcast, sondern eben auch in meinem Buch Kugelrund und glücklich, weil sobald du Verantwortung für deine Gefühlswelt übernommen hast, wirst du super schnell merken, wie sich deine ganze Welt und damit eben auch deine Schwangerschaft zum Positiven verändern wird. Das heißt, schau gerne in das Buch Kugelrund und glücklich rein. Du findest es bei Amazon, du findest es aber auch auf meiner Homepage und kannst es direkt dort bestellen. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos.
Werbung Ende.
Bei ganz akuten Sachen oder auch bei speziellen Diagnosen sind ja auch noch die Psychiatrien da. Das ist nicht der erste Schritt, den ich gehen würde. Also wenn ich mir in der Schwangerschaft Sorgen mache, gehe ich nicht in die Psychiatrie in der Regel. Es gibt zum Glück mittlerweile gute Stationen auch für Mütter, also Mutter-Kind-Stationen, auch für so Wochenbettdepressionen oder Wochenbettpsychosen. Aber das ist wirklich dann, wenn es ganz akut ist.
Das heißt, und wenn man alleine einfach auch gar nicht mehr rauskommt.
Richtig.
Genau. Und wahrscheinlich auch nicht mehr die Kraft hat, überhaupt sich irgendwas zu suchen.
Genau. Und auch wenn es um Medikamente geht. Das ist ja so der nächste Punkt, ne? Dass Frauen, die schwanger sind, oftmals ja auch damit konfrontiert sind, dass bestimmte Medikamente, die vielleicht sie schon länger einnehmen, weil sie eine Depression hatten oder auch andere Erkrankungen hatten, dann auf einmal nicht mehr verschrieben werden können, weil es eventuell für das Kind oder auch in der Stillzeit schwierig werden könnte. Und da sind Ärzte zu Recht oft sehr vorsichtig und es gibt wenig Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben, da dann zu gucken, was geht eigentlich noch. Ich hatte in der Psychiatrie eine sehr tolle Kollegin, die sich darauf spezialisiert hat, die ich auch, als ich schwanger war und eine Grippe hatte, kontaktiert habe und die mir gesagt hat, so, du nimmst Folgendes ein, weil sie einfach ja auch die ganzen Studien kannte. Wie ist die Wirkung? Was geht in die Muttermilch? Was beeinflusst die Herztätigkeit des Kindes im Mutterleib und so? Genau, und das, dann würde ich immer auch, wenn es um Medikamente geht für psychische Erkrankungen, dann würde ich immer Ärzte mit ins Boot holen.
Ja,
genau. Aber ganz viele Fragen können eben auch außerhalb der Psychotherapie bearbeitet werden. Also, dass in der Schwangerschaft Ängste auftreten, Unsicherheiten auftreten, dass es emotionale Schwankungen gibt, die hormonell, aber natürlich auch psychisch bedingt sind, ist eher normal, also eher die Regel als die Ausnahme.
Ja, und das ist auch nochmal wichtig, dass du das hier sagst, weil wenn eine Frau das hat, ist es nicht unnatürlich.
Ja.
Man kann natürlich trotzdem was dagegen tun, wenn es einen so belastet.
Sollte man auch.
Ja.
Aber es ist eben nicht immer eine Psychotherapie notwendig. Ja. Und genau, dann schließt sich ja der Kreis. Dann ist es total gut, dass es andere Angebote gibt. Weil natürlich, ich kann nicht rechtfertigen, warum ich Menschen, die sich ein bisschen Sorgen machen, ich bagatellisiere das jetzt mal ein bisschen, warum die einen Psychotherapieplatz bekommen, so gerne ich das auch machen möchte, wenn sozusagen nicht eine, wenn ich nicht nachweisen kann der Krankenkasse, dass es eine psychische Störung gibt.
Ja.
Genau. Und dafür ist es total gut, dass es dann Beratungsangebote und Coaching-Angebote gibt, die auch oft verhindern können, dass später sich eine psychische Störung entwickelt. Ja.
Ja.
Genau, also da haben wir so beides.
Ja, total gut. Und da ist halt auch dieses, man darf immer erstmal bei sich selber hingucken, was ist es denn gerade wirklich? Und dann braucht man natürlich das Wissen, was gibt es überhaupt alles. Ne?
Unbedingt, genau.
Wenn wir jetzt nochmal zu den, sagen wir mal, jemand stellt fest, okay, ich muss doch in eine Therapie.
Mhm.
Was für Formen gibt es da denn? Weil auch da ist es ja, es gibt viele verschiedene Therapieformen, hast schon angedeutet. Woher weiß ich, was ich brauche? Zu was für einem Therapeuten muss ich gehen?
Ja, mir ist gerade auch aufgefallen, wir haben noch gar nicht besprochen, wie man eigentlich psychologischer Psychotherapeut wird.
Ja, stimmt, dann mach das
würde
doch mal
ich,
eben.
Ich würde schnell. Das einfach vorwegnehmen, weil da ist das so ein bisschen mit drin.
Ja.
Genau, also psychologische Psychotherapeuten haben früher 5 Jahre in der Regel studiert, ganz früher auf Diplom, das sind dann die Dippelpsys, die Diplompsychologen und dann ich zum Beispiel Bachelor und Master. Und ich muss im Bachelor und Master schon auch eine bestimmte Anzahl klinischer Psychologie, also der Behandlung von psychischen Erkrankungen belegt haben oder einen Schwerpunkt gewählt haben. Es gibt ja auch noch Wirtschaftspsychologie, es gibt Neuropsychologie, es gibt ganz viele verschiedene Bereiche sozusagen. Es gibt pädagogische Psychologie, also haben wir ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche. Das war sozusagen das alte Studium. Also das gilt noch, die letzten Psychotherapeuten, die abschließen werden, so 2032 diese Ausbildung damit beenden. Also ich studiere Psychologie, Diplom oder Bachelor, Master und mache danach eine privat bezahlte psychotherapeutische Ausbildung, die 3 bis 5 Jahre in der Regel dauert. Ich kenne nur eine Person, die es in 3 Jahren geschafft hat. Die meisten brauchen so zwischen 4 und 10 Jahren.
Kannst du da nochmal eben, weil ich das sehr krass finde eigentlich, sagen, wie viele Stunden man da machen muss und vor allen Dingen auch, wie teuer das Ganze ist?
Genau, also ich habe die 5-jährige berufsbegleitende Ausbildung gemacht, weil man in dieser, es ist ja im Endeffekt, ich habe es immer verglichen mit der Facharztweiterbildung, jetzt ich habe einen Studienabschluss und ich arbeite. Ich muss, habe das deswegen über 5 Jahre gemacht, weil ich nebenbei arbeiten musste, um Geld zu verdienen, also hatte nebenbei eine halbe Stelle. Und die Ausbildung hat mich im Monat über die 5 Jahre 270 Euro gekostet an mein Institut, plus Kosten für Supervision. Und das sind dann auch durchaus mal pro Quartal über 1000 Euro gewesen, die ich da an Supervisionskosten hatte. Also so 400 Euro pro Monat waren das durchaus schon. Genau.
Und wie viele Stunden hat das insgesamt gedauert?
Genau, das sind hat verschiedene Bausteine, die Psychotherapeutenausbildung. Das hängt auch ein bisschen wieder davon ab, welche Fachrichtung das ist. Also ich kann mich in der Psychotherapeutenausbildung spezialisieren auf Verhaltenstherapie, auf analytische Psychotherapie, auf tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und auf systemische Therapie. Das ist jetzt recht neu noch, dass man das in Deutschland machen kann. Das sind so die Verfahren, die von der Krankenkasse anerkannt werden. Ich würde jetzt auch mich nur auf die beziehen, denn es gibt ganz viele andere Therapieformen, Gestalttherapie, Schematherapie, die eben noch Methoden sind, aber die eben keins der anerkannten Therapieverfahren sind von den Krankenkassen.
Das heißt, die muss man dann privat bezahlen?
Genau, und das ist auch nichts, womit ich einen Kassensitz bekommen habe. Also wenn ich mich zur Gestalttherapeutin ausbilden lasse, dann bin ich Gestalttherapeutin, kann damit aber keinen Kassensitz bekommen. Es sei denn, ich habe zum Beispiel vorher eine verhaltenstherapeutische Grundausbildung und mache dann noch einen Zusatz in Gestalttherapie. Genau, also die Psychotherapeutenausbildung ist privat organisiert. Man meldet sich bei Instituten an und wählt dann eben seinen Schwerpunkt, Verhaltenstherapie, Analyse, TP, also tiefenpsychologische Therapie oder systemische Therapie. Und bei uns Verhaltenstherapeuten ist es so, wir brauchen 1800 Stunden Praktikum. Das heißt, wir arbeiten dann 1800 Stunden, das sind so 1,5 Jahre ungefähr, je nachdem, mit welchem Stundenumfang ich das mache und ob ich nebenbei noch arbeiten muss, in einer Psychiatrie. Oder 600 Stunden kann man auch in einer Reha-Einrichtung oder an Praxen machen. Die Bezahlung ist nicht geregelt. Das heißt, es gibt von, ich bekomme gar nichts, null, nicht mal meine Krankenversicherung oder sonst was bezahlt, bis hin zu, ich bekomme ein Gehalt von um die 1000 Euro im Monat, gibt es eigentlich alles. Ich habe für 6 Euro 27 brutto die Stunde gearbeitet in der Zeit. Also deutlich unter Mindestlohn geht, weil man unter Praktikant läuft. Also man kann schon fast froh sein, wenn man überhaupt Geld bekommt in der Zeit. Nach 5 Jahren Studium wohlgemerkt und mit Kosten von 270 Euro im Monat, die man ja nun hat. Es gibt kein BAföG und es gibt keine Chance auch auf ein Stipendium in der Zeit. Man kann einen Bildungskredit aufnehmen, wenn man das möchte, der in der Regel aber nicht die Ausbildungskosten und die Lebenshaltungskosten abdeckt. So, das mal so als Grundlage. Neben diesen 1800 Stunden Praktikum braucht man 600 Stunden Theorie, dann braucht man 120 Stunden Selbsterfahrung, dann braucht man noch die praktische Tätigkeit. Das heißt, man hat eine Zwischenprüfung, in der Regel nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, und danach fängt man an, an dem Ausbildungsinstitut Patienten zu behandeln. Das sind ganz normal gesetzlich versicherte Patienten, die sich an die Ausbildungsinstitute wenden können und dort dann Psychotherapie erhalten von Psychotherapeuten in Ausbildung, die die gleichen Voraussetzungen erfüllen muss wie die Psychotherapie bei niedergelassenen Psychotherapeuten. Nur, dass immer noch Supervisoren im Hintergrund sind, dass in der Regel die Psychotherapien per Video aufgenommen werden. Genau. Und ansonsten unterscheidet sich das nicht groß. Das bekommt man bezahlt, aber nicht den vollen Satz natürlich, sondern ich glaube, es sind immer ungefähr so 60% dessen, was das Institut einnimmt, damit bekommt man ausbezahlt. Ab da kommt man dann finanziell ein bisschen besser zurecht, sozusagen. Genau, das sind so die Bausteine der Psychotherapeutenausbildung. Am Ende gibt es zwei große Prüfungen, die staatlich organisiert sind. Eine Approbationsprüfung, die schriftlich ist und ungefähr 2 Stunden dauert, oder ich meine, es sind genau 2 Stunden, und eine mündliche Prüfung, die einmal in Einzel- und in Gruppen-Settings stattfindet. Und dann hat man die Approbation, also das, was Ärzte nach dem Studium bekommen. Und da das alles so ein bisschen unfair wirkte und die Arbeitsbedingungen von Psychotherapeuten in Ausbildung sehr prekär sind, viele Psychotherapeuten auch gestreikt haben, sich aufgelehnt haben, gab es eine Reformierung der Ausbildung. Und ab jetzt ist es so, dass man schon Psychotherapie studieren kann. Man macht also einen Bachelor entweder in Psychologie oder in Psychotherapie, aber spätestens im Master muss man sich auf Psychotherapie spezialisieren. Und dann ist man Psychotherapeut. Nicht mehr psychologischer Psychotherapeut, sondern Psychotherapeut.
Noch ein Begriff mehr.
Genau, aber weiterhin ist er geschützt und man hat die Approbation. Es ist ein bisschen wie bei Ärzten. Man hat eine Heilbefugnis, die Approbation, aber man ist noch nicht spezialisiert. Man macht also im Endeffekt sowas wie den Facharzt. Mhm. Also man macht dann eine Fachkunde in Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, Analyse oder systemischer Therapie und bekommt dann dadurch auch eine Mindestvergütung von 1.000 Euro bei Vollzeit. Das ist auch immer noch, ehrlich gesagt, ein Witz, wenn ich das mal so sagen darf. 1.000 Euro brutto.
In Vollzeit.
Na ja, da springt jetzt nicht so viel bei rum.
Vor allem kannst du dann ja auch nichts anderes machen.
Nein, genau. Es ist noch unklar, wo können Psychotherapeuten, die das Studium abgeschlossen haben, wo können die eigentlich hin, wenn die nicht in die Fachweiterbildung gehen, sozusagen. Das ist tatsächlich so. Psychologen können ja überall irgendwie unterkommen, in Unternehmen, in verschiedenen Bereichen. Das ist bei den Psychotherapeuten noch nicht so ganz klar. Und es ist auch noch nicht so ganz klar, wie ist das eigentlich organisiert? Wer bezahlt das am Ende alles? Das ist ja im Gesundheitssystem immer so ein bisschen das Problem. Aber das wird die neue Reform sein. Macht für uns Psychotherapeuten, macht es die Ausbildungssituation ein bisschen einfacher, aber auch herausfordernder. Also es wird auch nochmal eine ganz große Umorientierung geben müssen. Zum Beispiel auch, was diese Behandlung der Fälle an den Instituten angeht. Weil bisher sind wir da auf Honorarbasis. Und dann wird es so sein, dass die Institute uns anstellen müssen, also die Psychotherapeuten in Ausbildung anstellen müssen. Und dann aber auch dadurch, bisher starten wir mit 2 Patienten, stocken dann auf 4 Patienten und dann wird es so sein, dass die wahrscheinlich direkt mit 15 Patienten starten müssen. Und das ist schon eine große Herausforderung. Also da bin ich ganz froh, dass ich nicht in diese Übergangszeit reinrutsche, aber gleichzeitig denke ich, ist es richtig, dass Psychotherapeuten nach dem Studium nicht behandelt werden wie ungelernte Praktikanten.
Auf jeden Fall.
Sondern dass anerkannt wird, dass 5 Jahre Studium durchaus auch irgendwie dann bezahlt werden sollten. Genau. Genau, dann kommen wir zu den verschiedenen Schulen. Also man kann eben sich in unterschiedlichen Bereichen, also unterschiedliche Fachkunden erwerben. Ich bin Verhaltenstherapeutin, ich kann also vor allen Dingen was zur Verhaltenstherapie sagen. Und zu den anderen Verfahren, da entschuldige ich mich jetzt schon mal bei allen Kollegen, die mich vielleicht korrigieren und deren Verfahren ich nicht so ganz darstellen kann.
Die dürfen dann sehr gerne auch in den Podcast kommen und über ihre Schule sprechen.
Meldet euch und korrigiert mich sehr gerne. Genau, also der Klassiker ist eigentlich also die analytische Psychotherapie. Und das ist das, was so in so Filmen oder gerade im amerikanischen Setting, wenn man dann so Filme sieht über Psychotherapeuten, wird das oft dargestellt. Da gibt es eine Couch und da liegt dann einer und der Analytiker ist vielleicht auch nicht so involviert in das Ganze. Das heißt, es findet viel Gespräch statt. Diese Karikaturen von Psychotherapeuten, die dann so gar keine Rückmeldung geben und eben sehr abstinent, so nennen das die Analytiker sind, also sehr wenig von sich und ihren Reaktionen und Emotionen preisgeben, das ist so oft dann die überspitzte Darstellung von Analytikern. Dazu möchte ich auch sagen, dass die Unterscheidung in der Theorie, glaube ich, stärker ist als in der Praxis. Also ich glaube, wir sind in dem, was wir tun, uns ähnlicher als unsere Theorien das manchmal so vermuten lassen. Aber Analytiker gehen eben zurück auf die Lehren von Sigmund Freud und dann eben auch den ganzen Weiterentwicklungen und haben den Fokus auf Entwicklungsprozessen. Das heißt, es wird angenommen, dass psychische Erkrankungen dadurch zustande kommen, dass bestimmte Entwicklungen nicht vollzogen worden sind oder dass es eine Rückentwicklung gab aufgrund von traumatischen oder eben dramatischen Erfahrungen, die jemand gemacht hat oder belastenden Erfahrungen und dass dann sozusagen auch Entwicklungen nachgeholt werden müssen oder eben auch so ein Erkenntnisgewinn stattfinden soll. Es geht also viel um unbewusste Prozesse, viel um Kindheit, viel um frühe Prägungen. Genau. Nicht so viel um Sex, wie man meinen möchte, und auch nicht so viel um Mütter, wie man meinen möchte. aber es spielt natürlich eine große Rolle. Und davon ausgehend hat sich die Tiefenpsychologie entwickelt. Die gehen dann auf spätere Lehren von sozusagen der Weiterentwicklung zurück. Und auch da geht es viel um Prozesse in der Kindheit und um viel um unbewusste Prozesse und Entwicklungsstufen. Aber es ist konkreter an einem aktuellen Problem orientiert, sozusagen. Es gibt dann so Fokusthemen zum Beispiel. Genau. Die Verhaltenstherapie kommt ursprünglich eben wirklich, also heute heißt es in der Regel kognitive Verhaltenstherapie und kommt so aus der ganz anderen Richtung, viel aus der psychologischen Forschung, also aus der Grundlagenforschung, wie eigentlich gelernt wird. Und die Verhaltenstherapie geht davon aus, dass alles Verhalten, also auch Denken, also Denkprozesse als Verhalten und auch emotionales Verhalten erlernt ist und damit auch wieder neu gelernt werden kann. Heißt also, wenn ich Angst habe, Fahrstuhl zu fahren, dann wird es eine Lernerfahrung von mir gewesen sein und ich kann auch diese Lernerfahrung korrigieren. Ich kann eine neue Erfahrung machen und dadurch meine Angst abbauen. Und ganz klassisch arbeiten Verhaltenstherapeuten zum Beispiel mit Konfrontationsverfahren. Also ich gehe in die Situation rein und ich mache eine neue Erfahrung und kann dadurch dann eben auch meine Angst abbauen zum Beispiel. Aber wir sind nicht da stehen geblieben, sondern wir haben eben auch noch die kognitive Verhaltenstherapie. Also mittlerweile sind da eben auch noch kognitive Dinge hinzugekommen, also Disputationen, Hinterfragen von Grundannahmen, was für Denkprozesse habe ich eigentlich erlernt, wie bin ich geprägt worden. Da spielt die Vergangenheit dann eben auch wieder eine Rolle, nur nicht so sehr wie in den anderen Verfahren. Und wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich neue Grundannahmen aufbauen, die hilfreicher für mich sind? Es ist deutlich lösungsorientierter und nicht so entwicklungsorientiert. Also es geht auch nicht so darum, dass die gesamte Persönlichkeit reift, vielleicht wie in den anderen Verfahren, das ist oft der Kritikpunkt, sondern so, dass ich in meinem Alltag gut zurechtkomme. Also viel um Kompetenzen und Ressourcen. Genau. Mittlerweile ist auch die Achtsamkeit ein ganz großer Bestandteil der modernen Verhaltenstherapie. Die entwickelt sich ganz stark weiter und sie ist ganz, ganz stark wissenschaftlich orientiert. Also alles, was wirkt, dürfen wir machen. Das ist, finde ich, das Tolle bei uns Verhaltenstherapeuten. Wir dürfen auch überall klauen. Wir dürfen alles nehmen. Das nennt sich Eklektizismus. Wir dürfen also aus allen Schulen alles nehmen, was sich als wirksam erwiesen hat. Und das wird auch oft kritisiert von anderen. Ich finde das großartig.
Ich auch.
Also es macht sehr viel Spaß. Es gibt ganz viel Freiheit dadurch. Genau. Und dann recht neu gibt es die systemische Therapie. Die gibt es nicht neu, aber wird in Deutschland noch nicht so lange anerkannt als Richtlinienverfahren. Und es gibt auch jetzt erst erste Ausbildungskandidaten, die in diesem Therapieverfahren ausgebildet werden. Vorher konnte man sich zum systemischen Berater ausbilden lassen, aber eben nicht diese ganze Ausbildung 3 bis 5 Jahre Psychotherapeut werden. Das ist jetzt neu, finde ich großartig. Systemische Therapeuten arbeiten eben mit der Frage, welche Funktion haben Symptome in Systemen, Familiensystemen zum Beispiel, ne? Warum läuft das eigentlich so? Und ich bin da jetzt überhaupt nicht, ich kenne mich da nicht gut aus in der systemischen Therapie. Ich mag viele Ansätze aus der systemischen Therapie und ich finde die Perspektive zum Beispiel auch bei Erkrankungen, wo wir wissen, dass ganz viel auch mit den Menschen drumherum passiert, bei Zwangserkrankungen, bei Essstörungen zum Beispiel, wo oft eben das System eine ganz große Rolle spielt, bei Suchterkrankungen, da finde ich das toll, dass man guckt, okay, wie reagiert das System eigentlich, wer ist eigentlich der Symptomträger und warum ist das Symptom vielleicht für das System auch wichtig. Das sind so die 4 Verfahren.
Ja, spannend. Und halt auch sehr unterschiedlich. Ne?
Sehr unterschiedlich.
Und das muss man halt auch erstmal wissen.
Absolut. Und jetzt ist die Frage, hattest du gesagt, was für ein Verfahren kommt für mich in Frage? Tatsächlich alle Studien zeigen, viel wichtiger als das Verfahren ist, dass der Therapeut und der Patient zusammenpassen. Also, dass es da eine gute Passung gibt, dass man eine gute Beziehung aufbauen kann. Das heißt, erstmal würde ich sagen, die Schule, das Verfahren steht an zweiter Stelle. Aber ich sage schon Patienten, die zu mir kommen und die sagen, sie möchten gerne alles aufarbeiten, dass sie wahrscheinlich bei mir nicht so zufrieden sein werden. Das ist nicht das Ziel meiner Arbeit, sondern dass sie dann eher zu einem analytisch orientierten Kollegen gehen können, wo das eben im Fokus der Arbeit steht. Das heißt, es ist auch so ein bisschen eine Typfrage. Was möchte ich eigentlich? Möchte ich jemanden, der sagt, das sind Methoden, mit denen du arbeiten kannst, wir üben das jetzt? Oder möchte ich jemanden, der mir viel Raum gibt, mich selber kennenzulernen und mich selber zu erfahren? Dann bin ich wahrscheinlich eher bei einem Analytiker gehoben.
Und ich finde, da hast du jetzt auch nochmal einen ganz wichtigen oder schwierigen Punkt gesagt. Man weiß ja nicht, wie der Therapeut ist, sondern man muss hingehen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden kann man testen?
Genau, man hat am Anfang immer die sogenannten Sprechstunden. Das sind quasi offiziell 6x25 Minuten, also 3 Termine, 3x50 Minuten in der Regel. Und dann hat man noch 4 probatorische Sitzungen. Und nach der Probatorik muss man spätestens entscheiden, stelle ich einen Therapieantrag. Genau. Diese Zeit, diese Probatorik dient dazu, Diagnostik zu machen, zu gucken, gibt es eigentlich eine behandlungsbedürftige Erkrankung, aber eben auch, passt das eigentlich? Haben wir ähnliche Vorstellungen? Ich bin darauf auch immer angewiesen, ne? Weil bei mir passt das auch nicht mit jedem Patienten.
Total.
Es gibt Bereiche, auf die ich auch nicht spezialisiert bin.
Ja, und ich finde, das ist so, also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand wartet 2 Jahre lang auf einen Platz, kommt dann zum Therapeut und stellt fest, es geht wirklich gar nicht.
Das ist sehr frustrierend.
Total, dann geht's von vorne los. Oder man sagt, okay, dann mache ich das jetzt mit dir. Und dann sind aber wahrscheinlich die Möglichkeiten, wie schnell Heilung sozusagen entsteht, viel schlechter.
Genau, ich handhabe das deswegen so, dass bei mir nur Patienten auf meine Warteliste kommen, die schon einmal in meiner Sprechstunde waren. Also ich lade Patienten ein zur Sprechstunde, gebe dann eine Empfehlung, also zu einem Termin, gebe dann eine Empfehlung raus und sage, ja, soweit sie das beschreiben, würde ich sagen, es besteht eine Indikation für Psychotherapie. Ich würde empfehlen, dass sie eine Psychotherapie machen. Ich kann aktuell keinen Platz anbieten. Ich kann sie aber auf meine Warteliste aufnehmen.
Ach, das ist ja super. Das heißt, man ruft an, man kriegt eigentlich sehr zeitnah einen Termin, muss nicht 2 Jahre warten und kann sich dann entscheiden, will ich 2 Jahre warten.
Genau.
Wenn wir jetzt mal im 2-Jahres-Takt sprechen.
Das ist bei mir aktuell so. Bei mir gibt es aktuell keine Sprechstundentermine, weil meine Warteliste voll ist und länger als 2 Jahre finde ich das unzumutbar, jemanden warten zu lassen. Aber genau, also bisher, oder wenn ich sozusagen jemanden auf meine Warteliste aufnehme, dann ist es so, dass es immer erstmal ziemlich zeitnah einen Termin gibt. Auch um zum Beispiel zu entscheiden, gibt es andere Maßnahmen, die gerade sinnvoll sind? Eine Reha, ein Aufhalt in der Psychiatrie oder auch sowas wie ambulante psychiatrische Pflege, also Leute, die zu einem nach Hause kommen und einem bei Alltagstätigkeiten helfen. Das ist wieder ein anderes Themengebiet. Aber man kann eben dann auch schauen, was braucht der Patient noch? Was für Empfehlungen kann ich aussprechen?
Ja.
Und ist Psychotherapie überhaupt was für den? Ne? Also wenn ich jetzt jemanden habe, der irgendwie gerade eine akute Psychose entwickelt, dann brauche ich mit dem keine Psychotherapie machen, sondern dann muss der erstmal in die Klinik wahrscheinlich oder zumindest zu einem Psychiater. Und da muss geguckt werden, wie kann medikamentös auch daran gearbeitet werden.
Ja.
Aber eben ganz klar, ein Auftrag dieser Sprechstunden und probatorischen Sitzungen ist auch zu gucken,
passt
das eigentlich?
Hm.
Ich stelle auch immer die Therapieverfahren vor und sage, was ist Verhaltenstherapie? Denn wenn ich da erstmal drin bin, dann bin ich da drin. Ja? Also dann kann ich nicht einfach das Verfahren wechseln ohne weiteres.
Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz großer Punkt, da würden wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal 2 Stunden drüber sprechen können, was dann eigentlich passiert, wenn man kann ja auch den Therapeuten nicht sofort wechseln.
Nein, man bekommt von der Krankenkasse ein Kontingent bewilligt und das ist an den Therapeuten gebunden. Das heißt, Therapie kann auch nicht vertreten werden durch jemanden. Und in der Regel, also sozusagen die Regel, also die grundlegende Regel ist, man hat alle 2 Jahre einen Anspruch auf Psychotherapie. Das heißt, wenn ich eine Psychotherapie abbreche oder beende, habe ich danach eine 2-Jahres-Sperre. Die ist erstmal nur, also die ist gesetzt, aber es gibt auch Möglichkeiten, da vorher schon eine neue Psychotherapie zu beantragen, wenn es zum Beispiel neue Diagnosen gibt oder auch ich einen Verfahrenswechsel mache. Das muss aber begründet werden und ist manchmal eben nicht ohne weiteres möglich. Darauf muss man sich einstellen. Also die Entscheidung für einen Psychotherapeuten sollte gut getroffen werden. Und das ist umso bitterer, weil es oftmals einfach, naja, ich nehme den Psychotherapeuten, der mich nimmt. Ich rufe 30 an und einer hat einen Platz frei. Dann nehme ich den, egal welches Verfahren der hat. Und das ist eigentlich schade, weil ich das ganz wichtig finde für den individuellen Prozess, dass man die Wahl hat, möchte ich den haben? Möchte ich dieses Verfahren haben? Passt das Verfahren eigentlich auch zu meiner Erkrankung?
Total. Ja, und ja, ist es ja auch für beide Seiten, ne? Also auch für den Therapeuten, der wird das ja auch merken.
Ja.
Und dann ist die Arbeit ja auch nicht so befriedigend.
Nein, gar nicht. Also wenn ich merke, jemand möchte eigentlich seine gesamte Kindheit aufarbeiten und ist irgendwie frustriert, wenn ich mit dem irgendwelche Methoden üben möchte, dann denke ich auch, tut mir leid.
Ja. Also dieses Thema, ich glaube, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon reden, aber man merkt die Fülle an Informationen, die bei diesem Thema aber wichtig sind.
Ja.
Und die Folge soll ja gerade dazu dienen, so einen kleinen Überblick zu bekommen, was ist eigentlich alles möglich und was steckt auch dahinter. Um die Folge rund zu machen, gibt es noch irgendwas, was du zu dem Thema sagen möchtest, was wir vielleicht vergessen haben, was dir jetzt noch spontan kommt, was...
Also was wir komplett ausgeklammert haben, sind jetzt die Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten. Aber ich würde sagen,
vielleicht machen wir da eine neue Folge.
Das ist auch nochmal ein anderer Schwerpunkt. Kann man grundsätzlich sagen, dass da gibt es die gleichen Schulen und es ist der gleiche Werdegang, ist aber eine spezielle Ausbildung.
Ja. So. Traumatherapie sollten wir vielleicht auch nochmal explizit besprechen in einer anderen Folge. Du mit deiner Methode, ich mit meiner Methode. Das wäre super spannend, glaube ich.
Genau, auch das ist eine Spezialweiterbildung, keine Grundausbildung, sondern etwas, was man obendrauf setzen kann. Genau.
Was ja wahrscheinlich auch immer privat bezahlt werden muss.
Alles. Es ist immer alles privat zu bezahlen. Manchmal hat man Glück und der Arbeitgeber bezahlt es, wenn man in der Psychiatrie angestellt ist. Aber es ist immer alles an privaten Instituten, anders als das Studium zum Beispiel.
Mhm.
Genau, also was ich wichtig finde, ist, dass wenn ihr auf der Suche seid und jemanden braucht, der euch hilft, fragt ganz viel nach, ja. Also frag notfalls auch nach Qualifikation. Ne? Das sagt, was heißt das eigentlich, Psychotherapeut? Ne? Ich habe irgendwie, bei Ihnen steht am Praxisschild psychologische Psychotherapeutin. Warum steht denn das da? Da haben mich auch schon Patienten gefragt. Klingt ja, ist ja irgendwie doppelt gemoppelt, lustig irgendwie. Ne? Dann erkläre ich das auch. Dann erkläre ich auch, wenn ich Patienten weiterschicke, worauf sie achten sollen bei der Suche. Also eben, was ist auch der Unterschied zu einem Heilpraktiker zum Beispiel? Und nehmt euch das raus. Das ist eine Dienstleistung, die an euch erbracht wird und ihr habt einen Anspruch zu wissen, was hole ich mir da eigentlich ins Haus? Auch wenn ihr das nicht selber bezahlt, weil ihr gesetzlich krankenversichert seid, ist es wichtig, dass ihr da ganz viel Transparenz bekommt. Was bedeutet das?
Und traut euch auch.
Ja,
ne, es
unbedingt.
Kann nichts Schlimmes passieren.
Ja.
Ihr werdet eine Antwort kriegen, die, aber ich kann das auch nachvollziehen, es ist halt eine meistens eine sehr schambehaftete
unbedingt.
Angelegenheit. Und da sich wirklich mal zu hinterfragen, wo kommt dieses Gefühl eigentlich her und ist das gerade angebracht?
Ja, absolut. Und auch, also ihr habt jetzt ja gemerkt, auch ich, obwohl ich da sozusagen in dem Bereich arbeite, kann mich da gut verzetteln mit diesen ganzen verschiedenen Bezeichnungen und musste mich auch vorbereiten nochmal, gerade was so die ärztlichen Bezeichnungen angibt. Das heißt, es kann eigentlich keiner voraussetzen, dass jeder das weiß, was ein Psychiater ist, was ein Psychotherapeut ist, was ein Psychologe ist. Das ist total in Ordnung, wenn ihr das nicht wisst. Fragt nach, auch ob derjenige das leisten kann, was ihr von ihm braucht. Ja, das wäre so das, was ich noch ganz gerne mitgeben würde.
Ja, total wichtiger Punkt. Meine allerletzte Frage, bevor ich eigentlich auch immer frage, wo findet man dich, aber da ist gleich die Frage, ob du selber für dich nochmal Werbung machen möchtest, wenn du jetzt schon 2 Jahre Warteliste hast. Das ist wahrscheinlich schwierig. Wobei die Podcast-Folge ja wahrscheinlich auch noch in 10 Jahren gehört wird.
Vielleicht, ne? Ja.
Also ich meine, sehr gerne. Aber bevor wir das tun, die Frage, stell dir vor, jede Schwangere, jede Mama, die Deutsch spricht, könnte dich jetzt hören. Was würdest du ihr gerne noch mitgeben?
Das würde ich tatsächlich eher aus meiner eigenen Erfahrung beantworten, als aus meiner privaten
Sehr
Erfahrung.
Sehr gerne.
Aus der beruflichen Erfahrung. Jetzt überlege ich gerade, wie ich es gut formulieren kann. Ich würde sagen, du trägst alles, was du brauchst, um das zu bewältigen, in dir.
Ich habe Gänsehaut.
Ja, ich finde, also das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. So, es ist nicht immer abrufbar und das ist in Ordnung. Du darfst dich auf Leute... Du darfst auf Leute zugehen, die dir helfen und du darfst auch mal verzweifelt sein, aber du hast alles, was du brauchst, um die Schwangerschaft zu überstehen und um die Geburt zu überstehen, das trägst du in dir. Und manchmal gibt es Phasen, wo das nicht zugänglich ist und das ist in Ordnung, aber grundsätzlich ist es da.
Ja. Mara, Das sind richtig schöne abschließende Worte. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ich bin sehr dankbar tatsächlich, dass dein viertes Kind und mein erstes Kind uns wieder zusammengebracht haben durch einen wunderschönen Yogakurs.
Da bin ich auch sehr froh. Und danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonniere den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit-Coaching-Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke, auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1:1-Coaching exklusiv mit mir an deiner Seite. Wenn du magst, begleite ich dich gerne 2 Monate intensiv und weich dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber alleine und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder, falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugelrund und glücklich sehr ans Herz legen. Ansonsten kannst du auch gerne bei Instagram unter kugelzeit.coaching vorbeischauen und wenn du schon bei Instagram bist, schreib mir doch gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit und wenn du weitere Themen hast, die hier im Podcast besprochen werden sollen, dann melde dich auch sehr gerne, damit ich weiß, was dich wirklich interessiert. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.